Hallo Dani.
Hallo Sarah.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hallo.
Wir kommen da in unserem Gespräch nicht umhin, die aktuelle Situation mit einzubeziehen. Das, was unser Leben jetzt im Moment am meisten prägt und auszeichnet, ist, dass sie viele unserer Alltagsgewohnheiten, unserer Beziehungen, unserer Routinen und so weiter sehr stark verändern. Das heißt, wir sind in einem sehr starken Veränderungsprozess. Und so ein Veränderungsprozess wird ja entweder, so wie jetzt in dieser Situation, von außen herbeigeführt. Das heißt, wir finden uns plötzlich in einer Veränderung. So ein großer Teil solcher Veränderungsprozesse wird von uns selber initiiert. Und ich weiß, dass viele Menschen ein Problem damit haben, solche Veränderungsprozesse herbeizuführen, weil sie einfach unsicher sind oder nicht recht wissen, ist das jetzt die richtige Entscheidung, wie soll ich da vorgehen? Da ist mir was sehr Eindrucksvolles eingefallen aus meiner persönlichen Geschichte, wo ich Veränderung durchzogen habe, kann man sagen. Und das war ein Moment, wo ich durch einen Zufall eigentlich so eine Zukunftsvorstellung von der veränderten Situation plötzlich in der Gegenwart gehabt habe. Nämlich ganz konkret, wie das sie anfühlt, wie die Situation dann sein würde in der Zukunft, wenn ich jetzt sage, okay, was die Veränderung wird passieren. In dem Moment, wo das so greifbar war für mich, habe ich eine körperliche Erleichterung gespürt, so wie wenn man einen Felsen von meiner Brust entfernt, ungefähr. Mir ist in dem Moment klar gewesen, das ist definitiv die richtige Entscheidung. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass der Körper vom Geist ein Resonanzkörper ist. Und das heißt, wenn ich mir was denke oder nur vorstelle, das geht dann halt in Resonanz mit meinem Körper und der ist halt echt groß und da sind nur einmal viel mehr Gefühle drinnen und hat eben auch körperliche Empfindungen. Und dass man sich da, wir sagen oft das Bauchgefühl, aber dass man sich da auf sein Körpergefühl schon echt gut verlassen kann. Willst du dazu irgendwas sagen?
Der Körper ist ganz sicher ein Resonanzraum für die Gefühle. Das kann ich voll, da bin ich ganz bei dir. Also diese Strömung nennt sich Embodiment. Das ist eine relativ neue Disziplin, die interdisziplinär zwischen Neuropsychologie und so herumschwirrt. Ist super interessant. Gibt es noch ganz wenig Forschung dazu. Was ich allerdings, also du hast diesen Gedanken ja vor ein paar Tagen mir gegenüber schon vorformuliert. Und was ich da für einen Gedanken dazu gehabt habe, war, nicht jeder ist in seinem Körper so daheim wie wir. Was Gespräche zwischen uns zwar sehr auszeichnet ist, dass ich versuche, oder du, für irgendwas ein Wort zu finden, dann irgendwelche komischen Gestiken mache und sag dann, weißt du, was ich meine? Und dann sage ich irgendwo auf dem Bauch oder irgendwo anders. Und also wir, ich glaube, es gibt es gibt Menschen, die ihr Erleben sehr stark über den Körper wahrnehmen. Und ich weiß aber auch aus der Erfahrung, und das geht dir sicher auch so, dass es Menschen gibt, die damit überhaupt nichts anfangen können. Also wenn ich, mein Therapeut ist zum Beispiel so, der und ich, wir haben so unterschiedliche Erlebenshorizonte, dass ich mich ernsthaft frage, wie der überhaupt mit mir verstehen kann. Weil dieses, weißt du, wie ich meine? Ich meine, natürlich wissen wir jetzt auch nicht, ob es sich für uns gleich anfühlt. Aber soweit wir es beschreiben können, überschneiden sie unsere Erlebensmöglichkeiten sehr. Ich glaube, dass es Leute gibt, die teilweise viel mehr im Kopf sind. Ich weiß nicht, wo. Also ich kenne ja auch nur meinen Erlebenshorizont. Das heißt, ich weiß jetzt eigentlich auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wenn Leute nicht so sind, weil ich ja nicht weiß, wie es ist. Aber ich glaube, dass nicht für jeden das so funktionieren kann, wie das für die funktioniert.
Was ich aber schon glaube, dass funktioniert, ist, wenn man sich wenn man sich Zeit nimmt und versucht zu erfüllen, ob irgendwas gut ist für einen oder nicht.
Absolut. Und das ist ja dann auch egal, wie man das spürt, durch welchen Kanal genau, sozusagen. Genau. Ja. Also, Dinge oder sie bei Entscheidungen, wenn man irgendwas zu treffen hat oder wenn man irgendwie in einer Situation sich nicht mehr wohlfühlt und sich dann einfach mal zu überlegen, okay, wie stelle ich mir denn die Optimalform vor und wie hätte es denn gern? Und da wirklich quasi in einer Visualisierung hinzugehen, an diesen Ort und sie da mal einzurichten und mal zu schauen, wie spielt sie das an und wie passt es für mich und was ist dann anders, das ist sicher eine sehr, sehr erfolgreiche oder sehr sinnvolle Methode. So, sinnvoll.
Eine sehr praktische Anwendung fällt mir gerade ein, weil wir letzte Woche über das Homeoffice geredet haben, ist zum Beispiel im Haus herumzugehen und zu spüren, wo ist es gut, jetzt meinen Homeoffice-Platz einzurichten. Weil ich kann natürlich an das Ganze rational herangehen und sagen, da ist es mit dem Licht so, in der Früh kommt das Licht durch das Fenster, dann da, wenn es an der Haustür leid, stört es mich gar nicht so extrem, aber ich bin trotzdem nah genug, dass ich die Tür aufmachen kann. Zum Telefon ist es auch nicht weit, es sind Steckdosen, kann ich sie rational überlegen. Oder ich gehe einfach wirklich an den Platz hin, setze mich hin und versuche nur, also gar nicht viel zu denken, sondern nur mich drauf einzulassen und zu erfühlen, ob das ein guter Platz ist. Und ich glaube auch, dass so, wenn wir gewisse Wörter für was verwenden, andere Leute das als vielleicht beschreibt man das sich selbst oder Freundinnen und Freunden gegenüber so. Und als ich den Gedanken gehabt habe, war ich plötzlich viel glücklich oder beseelt oder ich habe gemerkt, das fühlt sich richtig an oder das wäre schön und so würde ich es mir wünschen, aber ich kann es halt nicht, weil es sind halt ganz viele Restriktionen oder Beschränkungen, die darf die Entscheidung nicht treffen. Also wie man es formuliert, dieses positive Gefühl, das eine Veränderung herbeiführen wird. Ich glaube, da kann man gut in sich selber reinspüren, was sind diese Ausdrücke, die ich dafür verwende, für das, es fühlt sich einfach gut an. Also da hat sicher jeder so seine eigenen Wörter dafür, die man vielleicht noch gar nicht kennt, aber die man öfters einmal vielleicht denkt und noch nicht so zugeordnet hat, sondern halt einfach einmal hat.
Glaubst du bist ein Mensch, der gut mit Veränderungen umgehen kann?
Also ich glaube nicht. Ich würde über mich immer behaupten, dass ich gut mit Veränderungen umgehen kann und dass ich mag, wenn es alles durcheinander gewürfelt wird und dass ich neue Herausforderungen mag und dass ich gern lerne. Aber was Veränderungen, die ich mag, gemeinsam haben, ist immer, dass ich ein gewisses Gefühl von Kontrolle behalten kann. Und sobald das aber weg ist, sobald ich nichts tun kann und die Veränderung passiert einfach, klassisches Beispiel ist, oder wer ich ziehe in eine neue Wohnung, schaue es an, denke mir, war super, voll ruhig, voll klasse, ziehe ein, finde mich zurecht, richte mir vielleicht auch meinen Homeoffice-Platz ein oder habe einen schönen Balkon und dann einen Monat später fängt daneben eine arge Baustelle an oder eröffnet ein Club und ich kann keine Nacht mehr durchschlafen. Das sind jetzt banale Veränderungen, aber mit sowas kann ich ganz schlecht umgehen. Ich kann auch nicht damit umgehen, wenn ein Wasserhahn tropft und ich kann nicht abschalten. Da habe ich einfach keine Kontrolle und dann halte ich das überhaupt nicht aus. Aber so eine Veränderung wie jetzt, die Situation, wo ich einigermaßen in Kontrolle bin, also ich wohne jetzt da bei meinen Eltern, das war jetzt nicht nur aus der Not heraus, sondern wir haben uns halt auch dazu entschieden, wir haben ein paar Regeln festgelegt, wie können wir gemeinsam miteinander halt wohnen und gut umgehen. Auch meine Arbeitssituation, die sehr unsicher ist, aber Unsicherheit und Veränderung ist halt für mich nicht das Gleiche, weil ich weiß halt nicht, wie ich nächstes Monat mehr Geld verdienen soll. Das stresst mich nicht so, weil ich da halt einfach immer ein neues Gefühl von Kontrolle habe. Also, es kommt drauf an, ob ich gut mit Veränderungen umgehen kann oder nicht.
Also, könnte man zusammenfassend sagen, je höher der Grad an offensichtlicher Einflussnahme durch die ist, desto besser kannst du mit der Veränderung umgehen.
Ja, es muss gar nicht offensichtlich sein, es kann auch einfach nur subjektiv von mir gefühlt sein.
Ja, das meine ich, das habe ich gemeint.
Genau, ja. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie Herrin der Lage, kann irgendwas tun, dann ist es okay. Wie geht's dir da?
Also, ich finde ja Sachen, denen ich jetzt zum Beispiel ausgeliefert bin, wie am tropfenden Wasserhahn, wo ich nichts tun kann, ist mir komplett wurscht. Weil, also ich halte es ein bisschen mit dem Satz, Dinge, die ich nicht verändern kann, die kann ich nur akzeptieren, ne? Dass ich einfach so nehmen, wie sie sind, weil das bringt mir jetzt weder was, wenn ich mich drüber aufrege, noch wenn ich mich die ganze Zeit drüber nachdenke. Ich meine, ich versuche, Lösungen zu finden, und wenn es keine Lösung gibt, dann muss es so bleiben, wie es ist. Ich glaube, ich kann an und für sich gut mit Veränderungen umgehen, weil ich vor, keine Ahnung, 20 Jahren, no way. Also, da gibt es die schöne Geschichte mit meinen Freunden, sagen, wir gehen heute am Abend da und da hin, und ich richte mich zusammen, und 10 Minuten bevor wir weggehen, sagen sie mir, nein, wir gehen jetzt vorher noch da und da hin. Und mich regt das so auf, dass ich mich nicht auf die Situation einstellen kann, dass ich einen Migräneanfall kriege. Nur weil wir beim Fortgehen, bevor wir in den Club gehen, noch woanders hingehen. Das ist tatsächlich so passiert. Und war einer der Höhepunkte in meiner Inflexibilitätskarriere. Und das hat was mit absoluter Kontrollsucht zu tun. Ne? Also für mich war es einfach ganz wichtig, in jeder Situation einfach genau zu wissen, was ist da zum Tun. Also wenn es jetzt ums Fortgehen geht, wo gehe ich da hin, was ziehe ich da an, wie warm ist es da, was sind da für Leute, da. Total banal, Riesenschwachsinn natürlich. Aber war für mich auch ein Zeichen, hey, das kann so nicht weitergehen. Und ja, dann irgendwann mit steigender Reflexionsfähigkeit und größerem Bewusstsein für die inneren Abläufe, nämlich dass die, also das, was an der Veränderung für mich ja schlimm war, dass ich es nicht in der Hand habe und dass das einfach mir nur Angst macht, weil es mir zeigt, wie unsicher ich im Leben stehe. Ne? Und das hilft dann schon mal, das zu wissen, und so kann man dem dann auch, also habe ich dann einfach auch die Möglichkeit gehabt, an meinen Ängsten zu arbeiten, und damit ist dann die Flexibilität entstanden. Heute würde ich sagen, gibt es so einen Punkt, wo es kippt, aber das hat dann meistens was mit Überforderung zu tun, also wenn Dinge dann einfach so schnell gehen und so wüt werden, dass ich plötzlich quasi, also wenn ich es jetzt übersetzen würde in unserer Sprache, nicht mehr weiß, wo ich im Raum bin. Dann wird es schwierig, weil dann weiß ich nicht mehr, in welche Richtung dass ich schauen muss. Aber ansonsten, ich meine, das Leben verändert sich sowieso die ganze Zeit. Egal, ob ich das jetzt will oder nicht. Und ich glaube, zu einer Veränderung, also es gibt ja diesen, in der Wirtschaft, in diesem Change-Prozess, da gibt es ja diese Veränderungskurve, wo man, wenn es um eine Veränderung geht, dann geht man so verschiedene Phasen durch, von Verleugnung und Trauer und was weiß ich was. Und das ist alles normal, und wenn man das weiß, dass das dazugehört, glaube ich, dann kann man mit manchen Dingen schon viel besser umgehen. Und so wie jetzt, also mir zipft das auch an. Also mir geht das jetzt echt auch schon im Nerv, muss ich ehrlich sagen. Aber ist halt so. Ich habe heute aber auch schon ein Gespräch mit jemandem geführt, das geht mir so im Nerv, das ist alles scheiße. So weit will ich jetzt nicht gehen, weil das ist mir irgendwie schon dann auch ein bisschen meine Energie, wenn ich über irgendwas, was ich nicht ändern kann, weil ich kann jetzt nicht ändern, dass es so ist, wenn ich da mich so eine Viecher. Und der Widerstand bringt nichts.
Und das ist auch voll lustig, weil wo du das jetzt gesagt hast, habe ich gemerkt, das würde eigentlich genau so was sein, was mich nervt, weil ich kann nichts machen. Aber es ist halt, nervt mich überhaupt nicht.
Ja.
Vielleicht hat es halt was damit zu tun, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich ein bisschen was unter Kontrolle habe, nämlich was ich tue. Dass ich nicht ausgehe, keine Leute treffe, beim Einkaufen einen Mundschutz trage, den Onkeln und Tanten, also den Kindern meiner Oma, sage, sie dürfen nicht auf Besuch kommen und ich kümmere mich um sie. Also da weiß ich einfach, was ich tun muss und habe das Gefühl, das geht. Das nervt mich halt echt überhaupt nicht. Und was anderes auch, wo du die Geschichte jetzt erzählt hast mit dem Fortgehen, da habe ich mir gedacht, nein, also ist doch wurscht, dann gehen wir halt vorher noch wohin. Aber ich kenne natürlich die Situation aus meinem Leben sehr gut, dass ich total unflexibel bin. Und wenn ich mich darauf einstelle, und es hängt nur von der Tagesverfassung ab, aber wenn ich mich darauf einstelle, dass wir eine halbe Stunde gemütlich aus spazieren gehen und dann tun wir da noch trödeln und dann gehen wir da noch länger, dann bin ich so narrisch mit der Zeit, dass ich dann schon nur mehr krantig bin und dann auf einmal tun mir auch die neuen Schuhe weh und ich habe schon Blasen und muss humpeln mehr als ich müsste. Also da kenne ich schon, dass ich da total unlocker bin.
Aber was ist es? Kannst du das irgendwie...
Mein ganzer Körper wurdelt.
Ja schon, aber was macht die dann so narrisch? Weil das, was du jetzt in deinem Kopfkonstrukt konzipiert hast für den Nachmittag, weil das nicht passiert? Oder?
Ja, weil es ist so eine Mischung aus, wir haben uns das ja ausgemacht und respektierst du meine Wünsche nicht. Also das ist das gleiche Gefühl, wie wenn ich wem offensichtlich signalisiere oder wenn ich jetzt, also jetzt Videogespräche, habe ich ja auch berufliche. Und wenn ein Meeting für maximal 2,5 Stunden angesetzt ist, also das ist jetzt nicht meine Betonung von dem, sondern von der Person, die das angesetzt hat, und es dauert dann halt einfach einmal locker 3 Stunden. Und ich habe aber schon was anderes geplant. Da wie ich so, da wurlt mein ganzer Körper, meine Oberschenkel ziehen, meine Knie wogeln. Und das ist das Gefühl, da habe ich, also das fühlt sich auch, wie wenn wer so mit Druck meine Grenzen vollgas überschreitet. Wo ich ja, also ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss noch 2,5 Stunden weg und dann lege ich auf, weil das wäre eh gegangen. Mhm. Aber es war halt vereinbart, es dauert maximal 2,5 Stunden und wahrscheinlich wird es auch nicht so lange dauern. Und dann habe ich halt aber vor, da also habe ich halt schon vorgehabt, bis, war halt angesetzt bis 11:30, denke ich mir, da kann ich noch kochen, das geht sich halt aus. Und wenn sie dann aber nichts mehr ausgeht, das ist so das Gefühl von Respektlosigkeit mir gegenüber, was nur subjektiv in meinem Kopf ist. Yeah. Aber wenn das, wenn dieser Touch da dabei ist, dann bin ich narrisch. Und das kann immer passieren. Und das ist, wenn ich super drauf bin, passiert das Monate nicht.
Ich kenne das auch, bei mir ist das auch so. Also wenn wir eine Besprechung haben in der Arbeit und es ist um Punkt ausgemacht und ich bin um Punkt die einzige von 8 Leuten, die da sitzt, dann ist der erste Satz, den ich sage zur ersten Person, die reinkommt, wenn ich zwider und gestresst bin an so einem Tag, oder glaubt, ich habe meine Zeit gestohlen, weil ich auch das Gefühl habe, das Zeitschema von allen Beteiligten wird da offensichtlich nicht respektiert. Ne? Aber ich versuche gerade zu lernen, in so einem Moment das einfach zu artikulieren. Mir einfach, wenn alle da sind, hinzusetzen und zu sagen, Leilen, wenn wir einen Punkt ausmachten, dann hätte ich gerne, dass alle einen Punkt da sind, weil ich habe meinen Tag heute nicht durchgeplant und das bringt mir alles durcheinander. Und wenn ihr immer alle zu spät kommt, dann sagt es mir einfach, ich komme 10 Minuten spät, weil dann komme ich um 10 nach.
Ja, also was ich da immer schwierig finde, ist, wenn wenn jetzt viele Leute vorher kommen, pünktlich da sind, es ist alles da und dann muss man mit dem Start von dem Meeting auf eine Person warten, habe ich es mir angewöhnt, einfach nicht zu warten.
Ja, nein, absolut.
Sondern aber wenn halt nicht, einer von wichtig die Person ist. Ja, ja, genau. Ja, ja, aber dann würde ich wahrscheinlich einfach, wenn es startet, sagen, hey, ich habe jetzt nur bis da mir Zeit genommen, ich gehe dann einfach. Weil wenn ihr zu spät kommt, ist nicht mein Problem. Und zu spät kommen ist ja eine Machtdemonstration. Und das,
ich weiß, das sagst du immer, das habe ich ja bisher eigentlich nicht zwangsläufig immer so gesehen. Ich glaube, es gibt Menschen, auf die trifft es zu. Ich glaube, es gibt Menschen, und also man muss ja dazu sagen, ich war ja früher immer super überpünktlich, und seit ich aber flexibel bin, bin ich selber nicht mehr pünktlich. Also ich versuche schon, wenn ich mit wem ausgemacht habe, wo ich einfach weiß, okay, wir treffen uns jetzt, keine Ahnung, zum Essen vor einem Lokal oder in einer Mittagspause, da versuche ich natürlich pünktlich zu sein, aber wenn das sowas ist wie, ich bin um 9 in der Arbeit, eher, whatever, kann schon sein, dass es mir viel nach wird. Oder wenn ich weiß, okay, da sind jetzt eh nur 10 andere Leute, ja, ich komme dann halt einmal um 9:30 oder dann auch um 3:15. Und da geht es nicht um eine Machtdemonstration, sondern ich vertrödel mich einfach. Oder ich, weißt, also ich, das mit der Machtdemonstration. Also ich glaube, in Meetings ja, also dass das im beruflichen Kontext so ein Touch hat, aber gibt es in deiner Familie jemanden, der immer zu Sport kommt?
In meiner Familie?
Ja.
Alle.
Alle gleichmächtig, oder was?
Ja, also so Macht, aber...
Es gibt halt Leute, die einfach, haben einfach null Zeitmanagement.
Ja, das stimmt auch. Aber wenn du es... Also hast du schon oft einen Zug in deinem Leben versammt? Oder im Flug?
In echt? Oder im Traum? Ja. Im Traum versammle ich ja ständig einen Zug. Nein, ich habe sicher noch nie in meinem Leben einen Zug versammt.
Ja, es wird ja nichts bringen, dir, also wenn du dem Zug gegenüber der Macht demonstrierst, wird der fährt halt einfach.
Aber glaubst du, das ist eine unbewusste Machtdemonstration oder wirklich?
Ja, sicher.
Ja.
Eine unbewusste Machtdemonstration.
Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen einmal ein bisschen mehr auf das achten und mir die Leute genauer anschauen, die zu spät kommen, um herauszufinden, ob das wahr ist.
Ja, und überleg dir einmal, wenn du wohin gehst, was du gerade für Emotion hast dem Treffen gegenüber.
Ich meine, ich kann schon nachvollziehen, dass ich der Arbeit gegenüber meine Macht einfach insofern demonstriere, dass ich sage, mir ist wurscht, die Scheiße auf, ob ich nicht da sein muss oder nicht, sage ich jetzt einmal.
Das war bei mir auf der Uni so.
Ja, okay. Ja, wenn es das so...
Aber nicht bewusst, mir war das nicht
klar. Nein, klar. Nein, es ist kann schon, weil, also eher so nach dem Motto, hey, kann man das leisten, dass ich zu spät komme, ne? Deshalb ist mir einfach egal, ob ich jetzt 10 Minuten früher oder nicht aufstehe. Ja, damit kann ich schon, also Machtdemonstration ist für mich so ein großes Wort, aber jetzt in dem Kontext kann ich es besser verstehen.
Ja, und wenn du zu einem Meeting zu spät kommst, wo du weißt, es müssen alle auf die warten.
Solche Meetings gibt es in meinem Leben nicht.
Naja.
So wichtig bin ich nicht. Noch nicht.
Noch nicht, ja. Ja, also ich glaube, das kann man schon... Da kann man sich ja selber beobachten, wie was so in einem Kopf vorgeht, wenn man zu einem Termin geht oder hetzt. Das denke ich mir gerade. Oder bin ich jetzt spät? Ja, oder trödelt, klar. Das ist voll interessant, wenn ich mich da selber beobachte. Weil es hat bei mir, Machtdemonstration ist halt nur ein Aspekt oder ein Wort, wie man das bezeichnen kann, aber es gibt schon noch so Bereiche, wo ich auch eher zu spät komme. Also ein großer Bereich ist, wenn ich zum Essen eingeladen bin oder wenn ich wo eingeladen bin zu einer Person, schaue ich, dass ich nicht pünktlich bin, sondern so 3 bis 7 Minuten spät.
Absichtlich.
Absichtlich. Damit, weil wenn die Person irgendwas vorbereiten muss, dass da dann einfach kein Stress passiert.
Aber könnte es nicht sein, dass du da auf eine Person triffst, die zu dem Zeitpunkt, wo sie, ich habe nämlich gerade kürzlich mit jemandem ein Gespräch geführt, die hat gesagt, sie haben den Vater zum Essen eingeladen und er hat dann einfach kurz vorher geschrieben, er kommt eine Stunde später, weil es ist nur so schön. Und die hat aber irgendwie einen Vogel vorbereitet und der war im Rohr und was weiß ich was und die war dann rasend, wie kann er nur. Aber der weiß das ja gar nicht, dass da der Vogel und wie kann er nur und alles, was in ihr da vorgeht, ne? Der sitzt auf seinem Balkon und ich finde es gerade so geil, dass zum ersten Mal schon Sonne scheint und denkt sich, ja, essen eh wie immer am Sonntag, ne? Komm ich halt mal ein bisschen später, ist ja wurscht. kann man eh aufwärmen. Und wenn dann da die Person ist, die um Punkt alles fertig hat und du kommst 7 Minuten spät, dann glaubst du, du hast ja eigentlich was Gutes getan, weil du davon ausgehst, dass sie nur irgendwas vorbereiten will. Ist ja voll absurd, oder? Und sie ist dann vielleicht...
7 Minuten kann der Weiner immer noch dekantieren, oder? Nein, es muss so wenig sein, dass es nicht auffällt. Aber ich habe in solchen Situationen oft das Gefühl, dass pünktlich ein bisschen stresst.
Ja, die vielleicht. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass andere Leute so denken wie du. Weil meistens ist es ja so, dass andere ganz anders funktionieren. Das kann man nicht verallgemeinern. Also wenn ich jemanden zum Essen einlade und es ist Punkt ausgemacht, dann bitte sei um Punkt da, Sarah. Nicht um 7 noch. Also ich finde es generell immer ein bisschen also ich versuche es zu vermeiden, Gedanken von anderen Menschen vorwegzunehmen. Weil ich weiß nicht, was die denken und was die für einen Zugang haben. Ne?
Das verstehe ich alles, was du sagst.
Ja.
Und mir fehlen gerade einfach die Worte, warum ich das so sehe. Ich muss das so einfach...
Nein, es hat sich einfach empirisch für die so bestätigt.
Ja, genau. Ja. Und nicht nur, dass ich das interpretiere und dann stimmt, sondern halt auch echt. Ja.
Also kann man sagen, vielleicht bei Leuten, die man gut kennt und wo man einfach schon weiß, dass es so ist, kann man ruhig Gedanken vorwegnehmen, aber nicht, wenn man beim Chef zum Essen eingeladen ist.
Ja, klar, ja sicher.
Klar.
Ja. Ja. Das sind Situationen, wo ich schon weiß, dass das passt.
Ja, aber da sagt man dann auch schon, komm so um 7, oder?
Ja. Dann komme ich nicht um 7, dann komme ich zu ein bisschen nach 7.
Aber so um 7 heißt halt ab 7 irgendwann, ne?
Ja, aber nicht 7:30.
Ja, vielleicht für manche auch 7:30, das weiß man nicht.
Und eine andere Situation ist dann, wenn es um Leid geht, wo ich weiß, dass ich jetzt nicht Sommer brillieren muss und wo ich auch einfach immer schusselig spät kommen darf.
Ja, weil man einfach entspannt ist, ne? Weil es um nichts geht. Klar, wo man einfach irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt nicht abliefern, ne? Sondern man darf sich einfach auch Zeit lassen, weil der andere versteht, dass man jetzt einfach nicht schneller hat da sein können.
Genau.
Ja. Das sind aber schon die sehr großen Vertrauensverhältnisse.
Voll.
Und, ja.
Ja.
Ich würde schon sagen, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Aber du wolltest noch was sagen.
Ich wollte jetzt auch das noch so zusammenfassen, weil es ist ja heute um Veränderung gegangen und auch in dem, wie wir miteinander reden, darum, wie kann man mit Veränderung umgehen. Das, was ich heute jetzt aus dem Gespräch mit dir mitnehme, ist, wenn die Veränderung oder wenn man jetzt eben in Quarantäne nicht allein ist, sondern mit anderen Menschen, hilft es, viel miteinander zu reden. Und Dinge, die man beabsichtigt, einfach zu kommunizieren und auch sagen, hey, ich hätte jetzt bitte gern mal Ruhe oder ich koche heute, räum dann zusammen, da brauchst du dich nicht drum kümmern. Das heißt, auch die andere Person braucht kein schlechtes Gewissen haben. Einfach viel kommunizieren über die Dinge, die in einem vorgehen und vielleicht einmal zu sagen, hey, du, das, was du halt gemacht hast, hat mich gestresst.
Einfach ein Feedback zu geben, ja.
Ja, genau. Einfach echt viel mehr miteinander reden als normalerweise. Und das Zweite, wenn eben wir ticken so oder ich tick so, dass ich halt ein gewisses Gefühl von Kontrolle brauche. Und da habe ich heute von einer Forscherin kurz einen Mini-Bericht gelesen, die gesagt hat, also sie hat auch so Einsamkeit erforscht. Oder wenn man halt irgendwo abgeschieden ist oder in Isolation ist. Und was ihr da sehr geholfen hat oder was generell hilft, ist, sie den Tag sehr zu planen und mit zum Beispiel auch mit was Motivierendem zu starten, also in der Früh aufstehen und gleich was tun und nicht in den Tag eine trödeln. Und sie hat sich halt irgendwann dann angefangen, dass sie halbstündlich ihre Tage plant und sagt, in der halben Stunde macht sie das, in der halben Stunde macht sie das, weil sie dadurch so ein Raster hat, wann ist was zum Tun und sie nützlich fühlt und halt auch ein bisschen in Kontrolle. Ja, und ich glaube, dass das sehr wertvoll sein kann.
Also um nochmal ganz kurz auf deinen ersten Punkt zurückzukommen, also wenn man in Quarantäne allein ist, hilft es auch voll viel zu kommunizieren. Ich rede nämlich quasi permanent mit mir selber. Ja, wirklich, kann man echt tun. Also noch viel, viel mehr als sonst, wenn man allein lebt. Ist echt total okay. Hört auch keiner. Ist also total legitim. Und ich wollte jetzt gerade sagen, Struktur voll wichtig. Ich würde es sogar noch anders nennen. Ich habe nämlich jetzt am Ende der Woche gerade gemerkt, also ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, es geht mir so ein bisschen besser, auch mit meinem ganzen Stress, den ich gerade so habe. Ich habe nämlich irgendwie so ein bisschen meinen Rhythmus gefunden. Ich habe versucht, an meinen üblichen Rhythmus festzuhalten, den ich sonst habe, weil ich glaubt habe, ich brauche das jetzt. Und habe dann aber, also das ist nämlich aufstehen, Tee trinken, Yoga, arbeiten. Und habe jetzt gerade gemerkt, dass das da in der Situation, also ich habe einfach gemerkt, dass mit dem Üben, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, da passt was nicht. Und jetzt dieses aufstehen, arbeiten, üben, duschen, essen, arbeiten. Und jetzt ist es full smooth. Also ich glaube, man darf sich auch die Freiheit nehmen, die üblichen Rhythmen, die man sonst hat, mal über Bord zu werfen und zu schauen, okay, vielleicht kann das jetzt einfach auch anders besser sein. Jetzt habe ich wirklich so das Gefühl, es flutscht in der Früh, wenn ich aufstehe.
Das ist bei mir auch so. Ich habe früher ja immer gefrühstückt, weil ich bin echt ein Frühstücksmensch. Und seit ich da im Homeoffice-Quarantäne bin, frühstücke ich nicht mehr. Ich stehe auf, trinke einen Kaffee, gehe arbeiten.
Ist das dir meine letzte Schätze?
Ja. Dann koche ich, isse und dann arbeite ich weiter.
Ja, also ich finde auch so dieses, ich gehe echt im Pyjama ins Arbeitszimmer. Ich stehe echt auf, nehme mein Häferl und gehe um mich. Und das ist richtig, richtig gut.
Ja.
Ja.
Ich arbeite ja unterschiedlich in der Früh und am Nachmittag. Und das nutze ich halt aus. Ja, sehr schön.
Ja.
Danke, Dani.
Danke, Sarah.